Ja, ich glaube, ich habe halt oft das Gefühl, dass ich, wenn ich was gut machen oder wenn ich was richtig machen will, dass ich es dann nochmal so komplett alleine machen muss und komplett Neustart sozusagen.
Hallo, herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Lara bei mir. Lara steht gerade vor großen Entscheidungen. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt, ist sich aber nicht sicher, ob es wirklich richtig war. Und sie möchte nach ihrem abgeschlossenen Studium noch ein neues Studium beginnen und ist sich da auch nicht sicher, ob das so die richtigen Entscheidungen sind. Und sie hätte gern mehr Sicherheit, wenn sie Entscheidungen trifft. Ich werde versuchen, mit ihr herauszufinden, worum es ihr eigentlich geht, was ihre Unsicherheit ausmacht in Entscheidungen und wie sie vielleicht zu mehr Sicherheit gelangen kann. Hallo Lara, schön dich hier zu sehen und dann bin ich gespannt, was du mir zu erzählen hast.
Hallo Steffi, danke, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein darf. Genau, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dass ich immer auf der Suche bin nach irgendwas. Also ich habe, wenn ich jetzt so mein Leben betrachte, so Stand jetzt, habe ich irgendwie immer irgendwas gesucht und habe dann auch immer eine Entscheidung getroffen, um mein Leben zu ändern und hatte oft eben so große Umbruchphasen. Und ich merke gerade, dass ich wieder in so einer Phase bin, wo ich mir denke, okay, ich möchte gern was ändern in meinem Leben. Und ich merke aber, dass ich gerade mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe oder auch treffe noch, mich nicht so sicher fühle. Und ja, genau, also dass ich merke, dass ich da sehr große Angst bekomme, wenn ich an diese Entscheidungen oder an diese Veränderungen in meinem Leben denke. Und ich hoffe ein bisschen, dass wir vielleicht jetzt durch das Gespräch oder so einfach, wie sich es weiterentwickelt bei mir, einfach sicherer in meinem Lebensweg werde, damit ich dann auch das Gefühl habe, dass es in Zukunft einfach entspannter wird und ich nicht immer so, also ich fühle mich manchmal wie so ein Ping-Pong-Ball, der immer so hin und her und immer auf der Suche nach was Besserem sozusagen.
Lara, würdest du mich ein bisschen einweihen, wo du denn stehst im Leben? Wie alt bist du? Was für einen Job machst du? Von welcher Entscheidung sprichst du? Wir brauchen es ein bisschen konkreter. Okay. Weil im Abstrakten sind die Sachen meistens sehr schwer nachzuvollziehen. Also mach es bitte so konkret wie möglich.
Okay, also ich glaube, die großen Entscheidungen, das betreffen jetzt gerade zwei Dinge in meinem Leben. Genau, also mein Partner ist gerade im Ausland und ich habe mich dann von ihm getrennt. Und ich weiß auch nicht genau, wann er wiederkommt. Also er wird wohl irgendwann dieses Jahr wiederkommen. Ich weiß aber nicht genau, wann. Und für mich war das so eine große Unsicherheit, dass ich mich da irgendwie nicht mehr richtig drauf einlassen wollte. Und jetzt bin ich aber wieder an einem Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob das die richtige Entscheidung war, mich wirklich auch von ihm zu trennen. Und das andere ist, dass ich jetzt gerade, also ich bin gerade beim Abschluss von meinem Studium und habe mich jetzt aber entschieden, noch mal ein neues Studium aufzunehmen, wofür ich aber umziehen muss und mein ganzes Leben noch mal so ein bisschen neu anfangen muss, noch mal von vorne. Ja.
Okay. Womit möchtest du anfangen? Mit dem Partner oder mit dem Studium?
Ich glaube, mit dem Studium.
Okay. Du hast ein abgeschlossenes Studium. Darf ich fragen, was du studiert hast?
Ich schreibe gerade noch meine Masterarbeit, aber ich bin Biologin.
Biologin.
Ja.
Und was sagtest du mal, wie alt du seist?
25.
25, okay. Ja. Was hat dich bewogen, jetzt noch ein zweites Studium aufzunehmen?
Also ich habe halt gemerkt, dass ich in dem jetzigen Beruf und in der Branche, in der ich halt arbeiten werde, wahrscheinlich viel vom Computer sein werde. Und das widerspricht so ein bisschen meinem Wesen. Also ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und ich habe es gern, Dinge anzufassen. Und ich habe mich jetzt eben für das Tiermedizinstudium entschieden. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich einfach gerne, also ich habe immer mit Tieren zusammengearbeitet, also im Privaten. Ich habe ein Pflegepferd, ich habe eigentlich immer Hunde um mich rum und habe es einfach auch voll gerne, so einfach am Tier zu sein und am Tier zu arbeiten. Und in der Biologie ist das alles immer ein bisschen abstrakter und eher so auf der
verstehe, auch eher auf der wissenschaftlichen Ebene.
Ja, genau.
Das hört sich ja total nachvollziehbar an. Schließt sich ja auch gut an, Biologie mit Tiermedizin. Und wo ist deine Ambivalenz?
Ich muss jetzt halt nochmal, also ich merke halt, dass ich total Angst kriege bei dem Gedanken, alleine wieder in eine neue Stadt zu gehen. Mhm. Und also ich weiß, dass das Studium wahrscheinlich das Richtige ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ja, ob ich das schaffen kann, sozusagen.
Alleine zu sein?
Ja.
Okay, also wir reden dann eigentlich nicht von der Entscheidung für oder gegen das Studium, sondern es geht um die Angst, jetzt nochmal in eine neue Stadt zu gehen und dort erstmal auf eigenen Füßen zu stehen, erstmal allein zu sein. Obwohl gerade im Studium findet man ja schnell Anschluss normalerweise. Und das treibt ja auch direkt die Tränen in die Augen.
Ja, voll.
Also ist die Angst, allein zu sein, wohl was sehr Tiefsitzendes?
Ja, ich denke schon. Ja, auf jeden Fall. Also ich... Ja, ich glaube, ich habe halt oft das Gefühl, dass ich, wenn ich was gut machen oder wenn ich was richtig machen will, dass ich es dann nochmal so komplett alleine machen muss und komplett Neustart sozusagen. Also macht das Sinn?
Nein, auf Anhieb macht das keinen Sinn.
Okay.
Aber es wird bestimmt gleich Sinn machen, wenn du mir das ein bisschen genauer erklärst. Ganz konkret ist es ja so, du ziehst in eine andere Stadt, suchst dir da irgendein Zimmer oder eine Wohnung, gehst zur Uni, lernst dort Leute kennen, fängst an zu studieren. Wo genau ist da die Anspannung? Beziehungsweise du hast es eben formuliert, du hast ja eben gesagt, ich muss so ganz alleine sein. Mhm. Was meinst denn du damit?
Ich weiß nicht, also ich hab, glaube ich, das Gefühl, dass, ja, wenn ich, also gerade wenn ich eben so lebensverändernde Entscheidungen treffe, dass ich dann so ein bisschen das Gefühl habe, ich muss alles weg aus meinem Leben machen, so, also quasi mich so ein bisschen freikämpfen, um dann sozusagen nochmal das Neue besser zu machen.
Frei von was kämpfen?
Von sozialen Verpflichtungen, von Job, von Familie. Vielleicht.
Mhm. Wieso frei kämpfen? Also wo ist der Kampf? Wo findet der statt?
Vielleicht von Erwartungen an, also die ich vielleicht sogar auch einfach nur an mich selbst habe. Also jetzt, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, in der Stadt, in der ich lebe, habe ich super gute Freunde, ich habe da einen super guten Job, ich könnte da das jetzt mir gemütlich machen und einfach da bleiben und es halt ein sehr schönes, entspanntes Leben haben. Und sozusagen diesen Schritt zu gehen, das hinter mir zu lassen, weil ich das Gefühl habe, dass das beruflich mich nicht erfüllt, bedeutet ja, sich auch so ein bisschen frei von diesem Zuhause wieder. Also man verlässt es ja und dann...
Okay, ich möchte es mal ein bisschen anders formulieren. Die Lebenssituation, in der du jetzt bist, die gibt dir sehr viel Geborgenheit und Sicherheit.
Ja.
Geborgenheit und Sicherheit durch die Anbindung an die Familie, habe ich das richtig verstanden, und die Freunde.
Ja, genau.
Und da fühlst du dich aufgehoben.
Ja.
Und die Fremde macht dir erstmal etwas Angst.
Ja.
Okay, was ja auch erstmal so nachvollziehbar ist, ne? Ich denke, da können ganz viele jetzt mitschwingen, ich auch. Ich denke, ja, ist halt blöd, aus dem Freundeskreis so raus, von der Familie weg, in eine fremde Stadt. Aber irgendwas schwingt bei dir mit, dass es dich vielleicht noch mehr belastet, als es manchen anderen Menschen belasten würde. Und ich höre da irgendetwas raus, wie das Bindungen dir unheimlich viel Sicherheit geben.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass es mir sowohl, wenn ich in einer Partnerschaft bin, als auch wenn ich enge, gute Freunde um mich rum habe, dass es mir deutlich besser geht. Mhm. Und dass ich auch also selbstsicherer bin dann einfach.
Mhm. Also Bindung gibt dir Sicherheit, Partnerschaft gibt dir Sicherheit, was ja auch alles stimmt. Also das gilt eigentlich für jeden Menschen. Es sei denn, er hat ein sehr spezielles Thema damit in die andere Richtung. Aber das will ich jetzt gar nicht mitreden. Ich will erstmal nur sagen, dass das ja auch was Normales ist, dass Bindung, eine Zugehörigkeit, auch eine gute Partnerschaft, dass die einem erstmal ein sicheres Gefühl vermitteln. Und trotzdem scheint bei dir etwas zu sein, das oder was ein bisschen darüber hinausgeht. Ich möchte es mal so formulieren und du spürst mal in dich, ob das in dir schwingt, irgendwie so eine Angst, ein bisschen auf eigenen Füßen zu stehen oder die Frage, ob du das Leben überhaupt alleine bewältigen kannst.
Ja, das trifft es ziemlich genau, ja.
Mhm. Das heißt, da gibt es irgendwie die kleine Lara, die so ein bisschen ängstlich ist, allein durchs Leben zu gehen. Und ich sag's jetzt mal sehr sinnbildlich, einfach nur um ja, vielleicht auch ein bisschen die Richtung zu zeigen, aus der ich denke, es kommen könnte. Also die kleine Lara, die lieber an der Hand von der Mama durchs Leben gehen würde.
Ja, also, ja, vielleicht, ja, doch, also könnte. Kann ich mich mit identifizieren auf jeden Fall.
Mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen mal laut nachdenken oder ein bisschen nachspüren, womit du dich da identifizieren kannst?
Also ich merke schon, dass ich mich wohler fühle, wenn ich nicht alleine bin. Und ich denke, wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, war es oft so, dass viel los war. Also ich habe Geschwister und meine Mutter war auch berufstätig und es war einfach halt immer viel Action bei uns und ich weiß nicht, also vielleicht habe ich da mich manchmal nicht wirklich gesehen gefühlt, vielleicht bin ich da so ein bisschen untergegangen in dem Chaos, auch das zu Hause war und
hast du dich da manchmal ein bisschen verloren gefühlt?
Ja, also ich bin als Kind auch oft weggelaufen, bin dann irgendwo hin und habe irgendwie mir ein Baumhaus gesucht oder so. Ja, ich bin oft irgendwie alleine dann losgezogen und habe mir dann, und meistens hat mich dann irgendjemand wieder eingesammelt.
Mhm. Was ja erstmal ein bisschen paradox klingt, wenn man sich so vorstellt, dass als Kind wird dir ja auch Bindung viel Sicherheit gegeben haben. Jetzt schilderst du dein Elternhaus als etwas chaotisch oder dass du dich da eben auch ein bisschen übersehen gefühlt hast. Das heißt, du hattest da vielleicht nicht immer die Sicherheit und die Bindung, die du dir gewünscht hast. Bist dann aber weiter weggerannt und nicht näher ran an die Mama. Hast du ein Gespür dafür, warum?
Weil ich, glaube ich, also bei meiner Mutter und auch bei meinem Papa schnell das Gefühl hatte, dass ich irgendwie halt zu viel bin. Ich war ein lautes Kind. Und ja, also ich war eigentlich immer schon, ja, eher laut, eher hier bin ich jetzt und schaut mich an, so ungefähr und so. Und ich hatte da oft das Gefühl, glaube ich, dass, also ich glaube, das trifft eher auf meinen Papa zu, dass ich dem so ein bisschen zu viel bin einfach und dass ich besser fahre, wenn ich mich da eher so zurückziehe.
Mhm.
Ja, genau.
Und das hast du dann sehr gründlich gemacht, indem du weggelaufen bist. Ich vermute auch in der Hoffnung, dass jemand nach dir sucht, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also, dass du gesehen wirst, ne? Dass auffällt, dass du nicht da bist und an sich Mühe gibt, dich zu finden.
Ja.
Was ja vielleicht so viel bedeutet als Kind wie, hey, ich will auch dazugehören, oder?
Ja, voll. Trifft's sehr genau. Also auch so, auch in der Schule oder so war das oft Thema.
Was war da in der Schule?
Ja, ich glaube, ich habe mich oft nicht so zugehörig gefühlt.
Mhm. Also ist das so ein Gefühl, was in dir wohnt, oder?
Ja, voll.
Belast.
Ja, du triffst es gerade so. Ich denke da schon so lange drüber nach und ich bin nicht drauf gekommen, dass es so. Ja, so, ich will einfach dazugehören. Mhm. Macht es ja auch total Sinn, dass es mir total Angst macht, wenn ich jetzt wieder weggehe.
Ja, genau.
Ja.
Du fällst wieder aus der Gemeinschaft.
Ja, genau. Ich muss mir wieder was Neues aufbauen. Ich muss wieder gucken, ob ich da dazugehören kann.
Ja.
Ja.
Womit wir ja eigentlich schon beim Kern wären, ne?
Ja.
Das sind nämlich die inneren Zweifel, ob du dazugehörst und ob du willkommen bist.
Ja.
Ja, ein Gefühl von Zugehörigkeit bietet auch immer ganz viel Erleben von Sicherheit. Also Zugehörigkeit und Sicherheit sind sozusagen ein Geschwisterpaar und das ist ganz, ganz wichtig in der Kindheit, um sich auch geborgen zu fühlen unter Menschen, um sich aufgehoben zu fühlen, um ein gewisses Vertrauen zu haben in andere Menschen und damit aber auch ein Vertrauen in sich selbst. Denn nur, wenn ich mich bei anderen Menschen willkommen fühle als Kind, habe ich ja das Gefühl, dass ich, so wie ich bin, auch wirklich in Ordnung bin. Was natürlich ganz wichtig ist für das Selbstwertgefühl. Und wie wir es bei Lara erleben, ist es ja so, dass das Gehirn immer Berechnungen anstellt. Was passiert als nächstes? Wie geht es weiter? Und wenn ich dieses Grundgefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit in meiner Kindheit erworben habe, dann geht mein Gehirn auch für die Zukunft davon aus, dass dort draußen immer Menschen sein werden, bei denen ich mich willkommen fühle. Also nimmst du, wenn du jetzt in eine andere Stadt ziehst, dieses Gefühl, bin ich willkommen? Diese Fragezeichen oder eigentlich dieses tiefere Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Oder vielleicht sogar mit meiner Art, so wie ich bin, mit dieser lauten Art, so wie du als Kind warst,
ja,
gehöre ich nicht so dazu. Das ziehst du ja in die neue Stadt dann mit um, das Gefühl.
Ja.
Du lächelst.
Also du meinst, dass ich quasi dann in meinem Inneren der Überzeugung bin, dass ich nicht dazugehöre und dass ich dann in die neue Stadt komme mit dem Gefühl, dass ich nicht dazugehören kann.
Es scheint ja ein Grundgefühl in dir zu sein.
Ja.
Also diese Unsicherheit überhaupt, ob du dazugehörst, ob du willkommen bist. Und das Gefühl ist ja in dir, das geht dann ja mit in die neue Stadt.
Ja. Ja, und, voll. Also.
Na, und jetzt sind wir ja im Bereich der Erwartungen. Weil unser Gehirn berechnet ja von morgens bis abends irgendwelche Erwartungen, wie es weitergeht.
Ja.
Und diese Berechnungen fallen ja aus aufgrund der Vergangenheit und der vergangenen Erfahrung.
Okay.
Und deine vergangenen Erfahrungen mit deiner Familie, auch zum Teil in der Schule, waren ja in die Richtung, dass du immer so das Gefühl hattest, so öfter das Gefühl hattest, ich gehöre nicht dazu. Also rechnet dein Gehirn von der Erwartung her ja eher damit, nicht gut Anschluss zu finden in der neuen Stadt.
Ja. Also davor habe ich Angst, auf jeden Fall.
Mhm.
Ich glaube, ich habe generell einfach ja, Angst davor, alleine zu sein. Also so auf mich, wie wir es vorhin hatten, so auf mich gestellt zu sein. Ich fange dann meistens an, mich zurückzuziehen. Irgendwie halt in mein Zimmer oder also, ja.
Was ja eigentlich auch interessant ist, denn eigentlich würde man ja eher erwarten, dass du dich bemühst um Anschluss, gerade weil du nicht gerne allein bist und gerade weil du dich am sichersten fühlst in der Bindung.
Ja.
Aber du machst eigentlich das Gegenteil. Welchem Gefühl gehst du denn damit aus dem Weg, wenn du dich zurückziehst? Also was möchtest du vermeiden mit dem Rückzug?
Ablehnung.
Ablehnung.
Ja.
Mhm. Also dann bin ich lieber freiwillig einsam.
Genau.
Wovor du ja eigentlich auch Angst hast, aber das ist immer noch besser als abgelehnt zu werden.
Ja. Ja, würde ich schon sagen.
Mhm.
Also so jetzt von...
Ja. Ja. Also ist dieser Rückzug für dich dann so eine Schutzstrategie. Da bist du sicher, denn wenn du dich zurückziehst, kann dich keiner ablehnen.
Ja, aber ich fühle mich dabei nicht wohl.
Nee, weil du ja die Einsamkeit dafür in Kauf nehmen musst.
Genau.
Das ist ja der Preis, den du bezahlst.
Genau.
Weil die Einsamkeit ist für dich der geringere Preis als die Ablehnung. Weil die Einsamkeit ist immerhin noch freiwillig und innerhalb deiner Kontrolle.
Ja.
Während die Ablehnung hast du auch noch einen Kontrollverlust.
Genau.
Genau.
Ja, also ja. Trade-off sozusagen. Ja.
Und wieder sind wir bei deinem geprägten Gehirn, was gewisse Berechnungen anstellt.
Mhm.
Und dein Gehirn erwartet halt diese Ablehnung. Dein Gehirn erwartet nicht, dazu zu gehören und schlägt dir dann als Lösungsvorschlag vor. Also dann zieh dich lieber freiwillig zurück, bevor du abgelehnt wirst.
Ja.
Von außen betrachtet, Lara, auf welchem Selbstbild beruht eigentlich diese ganze Kalkulation, die dein Gehirn da anstellt?
Also wenn ich alleine bin und mich zurückziehe, kann ich nicht scheitern.
Du bist jetzt noch innerhalb deiner Matrix und völlig folgerichtig. Also wenn du dich mit deinen Gefühlen identifizierst,
ja,
was du ja tust, sagst du, wenn ich allein bin, dann kann ich nicht scheitern. Du rechnest mit dem Scheitern, du rechnest mit der Ablehnung. Aber wenn du jetzt einen Schritt außerhalb von dir trittst und dich mal ganz nüchtern, also die erwachsene Lara sieht sich jetzt mal ganz von außen wie ihr eigener Coach oder ja, sagen wir mal wie ihr eigener Coach. Warum geht die eigentlich davon aus, dass sie abgelehnt wird?
Also ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass Ablehnung einfach Teil des Lebens ist. Also man wird auch einfach abgelehnt.
Bist immer noch sehr stark identifiziert.
Ich glaube, ich verstehe nicht ganz,
es ist stark. Es ist der Teil von Laras Leben, ne?
Ja, okay.
Ich helfe dir einfach ein bisschen. Ich glaube, ich bin jetzt mal die Außenstelle. Ich denke, diese ganze Kalkulation beruht ja auf einem Selbstbild oder einem Glaubenssatz, der da lautet, ich genüge nicht oder so wie ich bin, bin ich verkehrt.
Mhm.
Sonst würdest du doch gar nicht auf die Idee kommen.
Ja. Ja, kann sein.
Ja, spür mal in dich.
Ja, also ich glaube, ich würde genüge nicht mit, ich überfordere mein Umfeld, glaube ich, aussetzen.
Ich bin zu viel. Wie du sagtest, genau. Von zu Hause, ich bin zu laut, ich bin zu viel.
Ja,
mhm.
Genau. Also es wird mir auch oft gesagt, dass ich gerne dazu neige, Menschen Fragen zu stellen, die sehr so auf die Brust sind. Und also ja. Einfach sehr, ja.
Direkt?
Ja, sehr direkt auf jeden Fall. Und auch manchmal zu viel, auch der Situation teilweise nicht angemessen.
Okay.
Ja.
Also heißt das, dass du tatsächlich auch in deinem Erwachsenenleben öfter auf Ablehnung stößt?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Okay. Ja. Und trotzdem hast du ja einen guten Freundeskreis.
Ja. Ja, klar. Aber ich meine, also manchmal, also ich kann das dann, glaube ich, schon auch ganz gut einordnen. Also manchmal frage ich zum Beispiel, ob man was halt unternehmen oder ob eine Freundin halt Zeit hat und die hat dann halt irgendwie lieber was mit wem anders oder hat schon was ausgemacht oder so und hat dann vielleicht keine Zeit für mich. Und das ist gerade bei sehr nahestehenden Personen sehr schwer für mich. Also ich kann das, ich akzeptiere das auch immer total und ich sage auch gar nichts, aber in mir drin tut es mir ein bisschen weh.
Mhm.
Ja.
Und wie interpretierst du das dann, wenn die keine Zeit hat?
Ja, dass sie ihre Zeit lieber mit jemand anderem verbringt. Also, dass ich vielleicht nicht dazu passe.
Mhm.
Und ja. Was aber absurd ist, weil ich meine, natürlich, wenn sie jetzt mit ihrem Freund, also wenn jetzt meine Freundin mit ihrem Freund irgendwie was macht, natürlich passe ich da nicht dazu. Da will ich ja auch gar nicht dazu passen.
Das sagt jetzt die erwachsene Lara.
Ja.
Aber das Kind in dir sagt, aua, Da haben wir es wieder. Ich bin nicht willkommen.
Ja.
Und das sind die zwei verschiedenen Ebenen. Mhm. Aber nochmal, so ganz klar habe ich es jetzt noch nicht. Wir haben jetzt grundsätzlich zwei Ebenen. Die eine ist die kindliche Prägung.
Ja.
Die in der Regel überhaupt nichts mit der Gegenwart zu tun hat, sondern wo man immer wieder einen Film der Vergangenheit, was man als Kind erlebt hat, auf die Gegenwart projiziert. Wir haben aber auch eine andere Ebene, die hast du eben angedeutet, die habe ich aber noch nicht ganz verstanden, dass es ja auch sein kann, es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich durch die Art und Weise, wie sie sich verhalten, auch objektiv öfter auf Ablehnung stoßen. Häufig auch wegen ihrer Prägung, aber trotzdem, dass dieses Verhalten sich nicht nur eingebildet wird oder nur befürchtet wird, dass das immer wieder passiert, sondern tatsächlich auch passiert. Und diesen zweiten Teil, den habe ich bei dir noch nicht ganz verstanden, weil du ja eben sagtest, ja, ich werde auch als Erwachsene öfter abgelehnt. Wo denn?
Also, ich glaube, ich habe das bei meinem Partner so empfunden, durch diese Entscheidung von mir wegzugehen.
Also du entscheidest wegzugehen und fühlst dich von ihm abgelehnt?
Nee, er hat sich entschieden, eine lange Reise zu machen und genau, also er ist letztendlich weggegangen von mir und es war auch klar, dass er diese dass ich da nicht mit kann, einfach, weil, also ich konnte einen Teil mit, aber ich konnte nicht komplett mit.
Mhm.
Genau, dann vielleicht auch von früheren Partnern. Ich weiß nicht, mein damaliger Freund hat sich von mir getrennt. Und der Grund war auch, dass er einfach gesagt hat, ich passe halt nicht zu ihm. Und also letztendlich bin ich total froh drum, weil es wirklich nicht gepasst hat zwischen uns. Aber ich habe so lange damit zu kämpfen gehabt, dass er diese Entscheidung trifft, mich aus seinem Leben zu streichen und ich nichts tun kann, ihn da irgendwie umzustimmen.
Okay.
Ja.
Also haben wir es eigentlich nur im Bereich der Partnerschaft. Und jetzt dein Ex-Freund, der hat sich getrennt und hat wieder, sag ich jetzt mal so, komplett dieses Gefühl wieder in dir getriggert. Ich bin verkehrt, ja?
Ja.
Oder ich bin zu laut, ich bin zu viel.
Ja.
Mhm. Also auch da sind wir wieder in diesem Bereich, dass dein Schattenkind, also deine alte Prägung, dein inneres Kind, die Partnerschaft bzw. die Trennung natürlich durch die Brille der Vergangenheit wahrnimmt. Aber es scheint nicht so zu sein, und das wollte ich verstehen, dass du mit Verhaltensweisen insgesamt anderen Leuten und deiner Umgebung auf die Nerven gehst. Das scheint nicht so zu sein, habe ich das richtig verstanden? Du beziehst es nämlich jetzt nur auf deine Partnerschaft.
Ja, also nee, ich glaube, bei meinen Freunden ist das nicht so.
Ja. Und auch bei deinen Partnern müsste man ja genauer hingucken, denn nur weil jemand Schluss macht, heißt das ja noch lange nicht, dass man 1000 Fehler gemacht hat oder irgendwas falsch gemacht hat, ja. Aber es ist zumindest das Gefühl, was in dir getriggert wird.
Ja.
Also können wir mal festhalten, dass du grundsätzlich aufgrund deiner Vergangenheit, aufgrund von deinem Elternhaus und wie es da war, dieses Gefühl in dir trägst und du projizierst es schon auf den Umzug in die neue Stadt, weil dein inneres Kind erwartet, abgelehnt zu werden. Und bevor es abgelehnt wird, geht es lieber gar nicht erst in den Kontakt, sondern zieht sich in seine vier Wände zurück. Mhm. Und wenn es in der Partnerschaft Schwierigkeiten gibt, warum auch immer und wieso auch immer, kommst du selbst schnell zu dem Ergebnis aufgrund deiner Prägung, da haben wir es wieder, ne? Ich bin wieder nicht okay, ne? Mit mir kann man nicht sein.
Ja. Ja, ich denke, das, also gerade mit der Partnerschaft, also genau, wie du sagst, also ich glaube nicht, dass ich meinen Mitmenschen auf die Nerven gehe. Also ich glaube, das vermitteln mir auch meine Freunde eigentlich zum größten Teil, dass die mich sehr wertschätzen und dass sie sich auch gern mit mir umgeben. Genau, aber eben in der Partnerschaft ist das manchmal halt schon so, dass dann, ja, also dass, ja, dass ich dann halt nicht gepasst habe oder dass ich dann nicht dazu gepasst habe zu demjenigen sozusagen.
Es ist interessant, wie passiv du das formulierst. Das ist wirklich spannend. Ich habe nicht gepasst, so wie wenn dein Partner so die Allmacht hätte. Mhm. Wie wenn der jetzt so der Entscheidungsträger wäre. Du passt oder du passt nicht. Und du dann nur stehst und diese Urteile über dich ergehen lassen kannst. Und ich selbst diejenige bist, die auch sagen kann, pass mal auf, du gehst mir selber auf den Geist mit deiner Andersartigkeit. Mhm. Oder was jetzt deinen Freund mit der Reise betrifft. Mich stresst das, wenn du immer alles nur so bestimmst. Ich möchte mehr Mitspracherecht haben oder was auch immer.
Ja.
Ja, sondern...
Ich lasse mich so bewerten.
Ja, irgendwie. Du lässt dich so bewerten. Genau, ja. Nach den Worten habe ich gesucht.
Ja. Ja, voll. Also das habe ich auch schon... Also habe ich mir jetzt eben gerade mit der Trennung von meinem jetzigen oder von meinem jetzigen Partner, habe ich mir das auch schon gedacht, dass ich so total drauf warte, dass er irgendwie jetzt so entscheidet, ob er jetzt zurückkommt, ob er jetzt wieder mit mir will oder nicht. Oder
ja, die Frage, willst du ihn? Die scheint ja gar nicht so wichtig zu sein. Na, was will ich von dir? Was bist du für einer? Sondern immer nur, ich sehe da so ein zitterndes Kind von mir. Kannst du mich lieb haben? Kannst du mich lieb haben? Kannst du mich lieb haben? Also das bangt und hofft, dass es Zuwendung behält. Das ist auch voll
nervig eigentlich, oder? Also ist ja nicht besonders attraktiv für einen erwachsenen Mann, jemand, also, oder auch für mich selbst. So, ich will ja nicht so sein.
Ja, aber es zeigt eben, wie stark dieses innere Kind eben in dir steckt, was permanent mit, eigentlich mit Ablehnung rechnet, was damit rechnet, so wie ich wirklich bin, mit meiner Lebendigkeit.
Ja.
Vitalität. Ich nenne es jetzt mal absichtlich nicht laut, sondern du warst wahrscheinlich ein lebendiges, sehr vitales Kind, ein fröhliches Kind, intelligentes Kind. Und die sind natürlich auch anstrengend, weil Kinder eigentlich per se immer ein bisschen anstrengend sind. Und es ist ja Aufgabe der Eltern, sich darauf einzustellen und nicht Aufgabe der Kinder, sich so zu verhalten, dass die Eltern sich möglichst wenig belästigt fühlen. Stimmst du mir dem zumindest in der Theorie zu?
In der Theorie auf jeden Fall, ja, klar.
Genau.
Ja.
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 Und dieses Kind, das steckt halt total in dir und sei es in einer Beziehung, sei es mit Freunden oder sei es, wenn es jetzt in eine neue Stadt zieht, hat, zittert immer und hat Angst. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Bin ich willkommen?
Ja. Ja, das, also das stimmt. Ich wär gern anders, also ich würde es gern anders machen.
Ja, du kannst es anders machen, wenn du lernst und damit aufhörst, dich zu identifizieren mit dem, wie du deine Kindheit erlebt hast. Mhm. Weil dieses Kind in dir dominiert deine Art, die Welt wahrzunehmen da draußen. Ne? Mhm. Das Kind in dir denkt immer, ich bin zu laut. Und mich kann man eigentlich so nicht wollen und wartet ängstlich auf Bestätigung. Mhm. Richtig?
Ja. Und also ich merke auch, dass ich so mich total nach Struktur sehen und total nach total nach so einem Lebensrahmen irgendwie, in dem ich dann halt sein kann, sozusagen.
Also, was so chaotisch daheim war, hattest du vorhin gesagt?
Ja, genau, dass ich quasi so einen Plan habe.
Ja, ich sag mal Verlässlichkeit, ne, und Vorhersehbarkeit, weil das gibt ja auch Sicherheit.
Ja, genau.
Und als Kind hattest du die zu wenig?
Ich denke schon, ja. Also, wenn es halt viele Kinder sind, ist es halt meistens chaotisch. Aber, mhm. Ja, aber ja, also ich habe, glaube ich, da schon drunter gelitten. Ja. Mhm.
Also Bindung und Sicherheit, das Gefühl, willkommen zu sein und zu wissen, woran du bist.
Ja.
Das sind halt so, ich sag mal, die inneren Wunden, die du in dir trägst oder die inneren Defizite. Also dieses Grundbedürfnis nach Stabilität, nach Sicherheit, nach Vorhersehbarkeit und Zugehörigkeit wurde in deiner Kindheit nicht genügend erfüllt.
Ja, denke ich schon, dass das so ein bisschen zu kurz gekommen ist.
Mhm. Ja. Wenn du mal ganz von außen drauf guckst, die kleine Lara hat sich ja im Grunde genommen selber die Schuld gegeben, weil sie sagte, ich bin zu laut.
Ja.
Die kleine Lara hat ja nicht gedacht, meine Eltern müssen da irgendwie bindungsfähiger sein, sondern ich bin zu laut.
Ja, wahrscheinlich schon.
War das denn wirklich so? Oder?
Dass ich zu laut war?
Ja, oder war es doch ein bisschen anders?
Also Kinder sind halt laut. Und ich glaube, ich war jetzt nicht so viel anstrengender als andere Kinder. Mhm. Ich glaube, das hat schon gepasst. Ich glaube halt vor allem, dass mein Papa beruflich bedingt einen enormen Druck erlebt hat.
Mhm.
Und dann war halt alles zu viel.
Ja.
Also ich erinnere mich auch noch, dass sich meine Eltern oft gestritten haben.
Mhm.
Und meine Mama war auch immer zu viel für meinen Papa. Egal, was sie gemacht hat. Und meine Mama war dann auch einfach so unter Druck gesetzt irgendwie, das alles halt noch zu steuern, dass dann halt jegliche, ja, alles, was ich halt irgendwie von ihr wollte und Aufmerksamkeit gebraucht hätte oder gebraucht habe, wäre wahrscheinlich ganz egal gewesen, wie wenig oder wie viel das gewesen wäre. Es wäre wahrscheinlich einfach zu viel gewesen.
Deine Eltern waren einfach überfordert.
Ja, ich denke schon. Also gerade als ich jung war. Ich denke, als ich dann älter war, ging es besser.
Aber, mhm. Ja. Kannst du dir das mal so richtig klar machen?
Dass meine Eltern so überfordert waren, ja, mit der Situation.
Also, dass du denen auch mal innerlich die Verantwortung zurückgibst? Nicht, ich bin zu laut, sondern ihr wart überfordert.
Ja, also ich... Ja, also sie hätten sich's auch leichter machen können. Glaube ich.
Ja. Aber erstmal ist ja so, du hast das ja als Kind total zu dir genommen, machen ja alle Kinder, ne?
Ja.
Und das sitzt ja jetzt noch in dir drin. Ich bin zu laut, ich bin nicht willkommen, ich bin hier irgendwie zu viel. Da glaubst du ja bis heute dran.
Tue ich auch, wenn ich nach Hause fahre.
Ja, aber tust du auch, wenn du in eine andere Stadt gehst, tust du auch, wenn du in eine neue Situation kommst, tust du auch in Bezug auf deine Beziehungspartner. Nicht nur, wenn du nach Hause fährst, sondern du glaubst da dran.
Ja, das stimmt. Ja.
Und was wäre, wenn du daran nicht mehr glauben würdest? Wenn du glauben würdest, ich bin richtig, wie ich bin, ich darf so sein, wie ich bin total okay, wie ich bin. Was wäre dann? Was würde das sich verändern in deinem Leben?
Vielleicht wäre ich ein bisschen ruhiger in mir. Vielleicht könnte ich auch ein bisschen klarer sagen, wo meine Grenzen sind, was ich will auch. Und dann dem, ja, vor allem dieses Willkommensein in der Gruppe. Also ich weiß nicht, ich meine, wenn man sich halt trifft mit Leuten und dann ist da eine Gruppe an Leuten und dann habe ich schon oft das Gefühl, ach, die mögen mich bestimmt alle nicht.
Ja.
Und das wäre ja dann vielleicht nicht mehr so, ne?
Nee, vielleicht. Das wäre dann nicht mehr so.
Ja.
Was du erwartest, und diese Erwartungen werden aufgrund deiner Vergangenheit berechnet, ist ja Ablehnung.
Ja.
Und weil du damit rechnest, projizierst du diese Ablehnung in die Köpfe der anderen und holst es dir von dort aus wieder zurück und fühlst dich dann abgelehnt.
Ja.
Um das Gefühl zu vermeiden, ist eine der bevorzugten Strategien von dir, die Situation zu vermeiden. Denn wenn ich mich zurückziehe, kannst du mich nicht mehr ablehnen. Ne? Also, dass du gar nicht erst in Kontakt reingehst, beziehungsweise vielleicht auch mal innerlich dann dicht machst.
Mhm.
Aber was wäre denn jetzt, wenn diese ganze Kalkulation, die du ja anstellst aufgrund deiner vergangenen Erfahrungen, aufgrund deiner Glaubenssätze, von wegen ich genüge nicht, ich bin zu laut, ich bin nicht willkommen. Darauf beruht ja die ganze Kalkulation und Berechnung von deinen Erwartungen. wenn die jetzt eine völlig andere Grundlage hätte, wenn du wirklich fühlen würdest, ich bin total okay, wie ich bin und ich darf so sein, wie ich bin.
Ich denke, dass ich dann auf jeden Fall ein bisschen selbstbewusster wäre.
Mit Sicherheit.
Ja.
Und wenn du mit diesen Glaubenssätzen oder mit diesem Grundgefühl in eine neue Stadt gehen würdest, was würde sich dann verändern?
Ich meine, wenn man das halt ausstrahlt, dass man halt auch zufrieden ist mit sich selbst, dann zieht man ja auch bestimmte Leute vielleicht eher an, die... Es wäre auf jeden Fall leichter.
Sagen wir mal so, ganz einfach, wenn du wirklich davon ausgehst, dass du okay bist, dann rechnest du doch nicht damit, dass du nicht willkommen bist.
Ja.
Dann rechnest du damit, dass du willkommen bist.
Ja. Eigentlich schon.
Ja, ich weiß, dass du jetzt zögerlich bist, weil die Gedanken für dich so neu sind, ne? Du bist nicht geübt oder völlig ungeübt, in diesen Kategorien zu fühlen und zu denken. Weil es ja dein ganzes Leben lang anders war. Ich habe hier die Lara gebeten, die Situation mal ganz von außen zu betrachten. Warum? Solange wir alles durch den Filter unserer Gefühle sehen und durch den Filter unserer vergangenen Prägungen, kommen wir immer zu denselben Ergebnissen. Kann ja gar nicht anders sein, weil das ist ja das, was tief in mir drin sitzt. Und ich kann ja eine Situation dann nur durch meine eigenen Erfahrungen beurteilen und bewerten. In dem Moment, wo ich aber mal die Außenperspektive einnehme, habe ich einen viel größeren Winkel und ich bin mal mehr mit meinem Kopf unterwegs. Das heißt, mit meinem Verstand, mit meinem erwachsenen Ich. Und das erwachsene Ich hat einen besseren Überblick als das Kindheits-Ich, das in Gefühlen verhaftet ist. Und aus der Perspektive der Erwachsenen kann Lara wahrnehmen, hey, der Fehler lag ja gar nicht bei mir, sondern meine Eltern waren überfordert. Und deswegen ist dieser Perspektivwechsel für alle möglichen Situationen sehr, sehr hilfreich. Nicht nur, wenn man mal seine eigene Kindheit betrachtet, sondern dieser Perspektivenwechsel ist oft auch hilfreich, wenn man Situationen in der Gegenwart beurteilen will. Wenn man sich die Frage stellt, sag mal, ist meine Kollegin jetzt wirklich ungerecht oder bin ich vielleicht möglicherweise zu empfindlich? Wenn man es mal ganz von außen betrachtet, auch wirklich mal bewusst mit dem Verstand, weil der Verstand hat einen viel klaren Blick, dadurch, dass er argumentieren kann, dass er mehr auf Weitwinkel schalten kann. Und wenn ich halt die Situation immer aus meinem Gefühlsleben heraus betrachte, sei, dass ich gerade verletzt bin, dass ich gerade wütend bin, dass ich mich ganz fürchterlich schäme oder was auch immer, dann bleibe ich eben in diesen Gefühlen so verhaftet und beurteile alles durch dieses Gefühlsleben hindurch. Und dieser Perspektivwechsel schafft da halt eben so einen wirklich gesunden und oft auch erlösenden Abstand. Ich hole es jetzt mal ein bisschen von dir weg, dann kannst du es vielleicht nochmal klarer verstehen. Menschen, die für sich das Gefühl haben, dass sie okay sind und kommen jetzt irgendwo hin, neu, rechnen nicht mit Ablehnung, sondern die denken, ich bin doch okay, warum soll ich abgelehnt werden? Ja. Gibt doch gar keinen Grund. Es sei denn, ich biete den Leuten Grund, indem ich sehr unverschämt bin oder indem ich mich daneben benehme. Aber unter der Voraussetzung, dass ich mich normal benehme, aber auch unter der Voraussetzung, dass ich bin, dass ich schon authentisch sein darf, warum soll da jemand was gegen mich haben?
Gibt eigentlich keinen Grund.
Genau. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das ist alles sehr willkürlich. Du hast eine willkürliche Prägung in deinem Gehirn, weil deine Eltern überfordert waren. Und die ist jetzt mal da. Die Prägung heißt, ich bin nicht willkommen, ich bin zu viel. Glaubst an sie und richtest dein Leben danach aus.
Ja. Ärgerlich. Irgendwie.
Ich sag mal so, das könnte man verändern.
Ja. Ja, auf jeden Fall. ich denke auch, dass ich das verändern kann. Also spricht ja eigentlich nichts dagegen.
Ja, weil die Prämissen deiner Kalkulation sind falsch. Verstehst du, die ganze Rechnung beruht auf vollkommen falschen Zahlen. Und dann kommt ja auch ein falsches Ergebnis dabei raus.
Ja, das stimmt. Also quasi falsch gefüttert den Computer.
Genau. Genau.
Okay. Dann.
Aber wie kommst du jetzt dahin, zu verstehen, dass du völlig okay bist, wie du bist, und dass du willkommen bist und dass du sympathisch bist und dass du selbstverständlich dazugehörst?
Indem ich es mir sag.
Aber du musst ja auch noch dran glauben. Wie willst du denn das machen, wenn du jetzt dein Leben lang an was anderes geglaubt hast?
Ich meine, wenn ich jetzt halt, ich denke halt, ich muss halt den Blick auf meine Kindheit verändern.
Und dann, in welcher Weise?
Wenn ich mich an bestimmte Situationen erinnere, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich meinem Papa zu viel war oder meiner Mama. Dass ich dann versuche halt zu verstehen, dass es eigentlich nichts mit mir zu tun hatte, sondern mit der Situation an sich, dass mein Papa Stress auf Arbeit hatte, meine Mama Stress mit Kindererziehung, auch mit Arbeit, mit allem. Und dass ich dann einfach sage, okay, Papa, ich kann verstehen, dass es dir zu viel ist. Es hat aber nichts mit mir zu tun. So. Und ich darf jetzt auch hier sein. Ist okay, dass ich jetzt hier bin, weil ich bin halt dein Kind.
Ja, ich finde die Idee hervorragend. Also, dass du einfach Situationen in der Vergangenheit, an die du dich erinnern kannst und die dich geprägt haben, neu bearbeitest.
Ja.
Sollen wir das mal tun, ganz konkret mit einer Situation, die dann stellvertretend ist für viele andere Situationen?
Ja.
Hast du so eine Situation, die du ganz gut erinnerst?
Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Also ich habe eine Situation, da bin ich 19.
Also bist du schon sehr groß. Da hast du vielleicht noch eine kleinere.
Genau, das habe
ich gefragt. Also die frühere Prägung, also wo du genau dieses Gefühl hattest, irgendeine alte Kindheitserinnerung.
Also eine Situation, das war, da war ich, weiß ich nicht, 9 oder so. Da wollte ich gerne, also wir hatten so eine Tradition bei uns, dass wir immer eine Faschingsparty machen. Und die hat immer bei uns stattgefunden. Und dann wollte ich unbedingt helfen zu dekorieren und so. Und habe dann da, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Luftschlangen an die Decke geklebt. Und habe dafür eine Leiter genommen. Also ich war wirklich noch ein bisschen jung. Ich war irgendwie 9. Und dann bin ich da so losmarschiert und habe halt meine Leiter geholt und wollte dann eben an die Decke diese Luftschlangen kleben. Und dann bin ich von der Leiter gefallen. Und dann ist mein Papa nach Hause gekommen und der war so sauer auf mich. Der hat mich richtig angebrüllt und hat gesagt, wie blöd es von mir war, diese Leiter zu nehmen und ja, auf dieser Leiter rumzuklettern, obwohl ich viel zu klein bin und überhaupt und ich kann das nicht und das geht doch so nicht. So.
Und jetzt veränder mal die Situation so, wie sie richtig gewesen wäre.
Ja, dass Papa halt nach Hause kommt, entspannt ist und halt sieht, dass ich halt von der Leiter gefallen bin und mich fragt, ob es mir gut geht. Und ob ich was brauche. Und
tröstet.
Ja, genau. Vielleicht sagt so, voll schön, dass du mithelfen wolltest. Vielleicht machen wir es nächstes Mal zusammen oder sollen wir es später nochmal zusammen probieren oder wie auch immer. Oder du kannst das auch alleine machen, aber vielleicht passt du nächstes Mal ein bisschen auf mit der Leiter. Legst sie vielleicht nicht direkt gegen die Wand, sondern guckst halt nochmal. Ja, oder fragst mich um Hilfe oder so, ne? Wäre alles okay.
Okay. Kannst du, wenn du jetzt mal die Augen schließt, bitte, stell dir diese neue Situation bitte mal vor. Und du kannst ja auch ein schönes Licht und eine schöne Farbe geben, also dem Raum. Vielleicht magst du ihn ein bisschen heller machen oder ein bisschen Sonnenlicht oder kannst ihn so modifizieren, dass es angenehm ist. Und dann Papa eine ganz auch liebe Stimme geben und ein liebes Gesicht, wo er liebevoll mit dir ist. Und dir das ausmalen, wie er so liebevoll besorgt auch. Mein Mäuschen, was hast du denn da gemacht? Ja. Und dich tröstet. Und mit dir so spricht, wie du es als Kind gebraucht hättest. Wie fühlt sich das in dir an?
Sehr viel ruhiger. Ja, auch viel entspannter einfach. Also auch gut, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, halt mitzuhelfen. Und
welcher Glaubenssatz würde zu dieser Situation passen? Kannst du mal so von innen heraus einen Glaubenssatz entstehen lassen, der dazu passt? Zu diesem Gefühl auch.
Also, ich bin gut, so wie ich bin. Auch wenn ich mal einen Fehler mache, ist es eigentlich nicht schlimm.
Kannst du den nochmal in dir wirken lassen? Ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn ich mal einen Fehler mache. Den mal innerlich spüren. Wie fühlt sich das an?
Sehr schön. Es nimmt so einen Druck raus irgendwie.
Ja, genau. Kannst du für diesen Zustand jetzt auch für dich mal so eine kleine Geste finden?
Vielleicht so, wenn ich mir die Hand auf die Brust lege.
Mhm, genau. Und dein Atem geht jetzt auch tief, ne?
Ja.
Der ist auch entspannt. Genau. Und das nennen wir jetzt verankern. Also du verankerst diese gute Situation in dir mit dem neuen Glaubenssatz, ich bin gut so, wie ich bin. Und ich darf auch Fehler machen. Und überschreibst damit innerlich und mental alte Erfahrungen. Weil so ist es richtig. Dein Vater muss die Verantwortung übernehmen, nicht du als Kind. Und so, mit dieser Methode, kannst du noch viele andere Situationen in deinem Leben überschreiben, in deiner Vergangenheit. Und immer wieder zu dem Ergebnis kommen, dass du gut so bist, wie du bist, dass du willkommen bist, dass du auch Fehler machen darfst. Bis du es im tiefsten Inneren verstanden hast. Und dann wird dein Gehirn auch neue Erwartungen berechnen. Lara ist ja wie von selbst auf diese Übung gekommen, die aber auch eine psychotherapeutische Intervention ist, nämlich dass man vergangene Erfahrungen noch einmal neu bearbeitet. Denn in unserem Gehirn regieren uns ja unsere Vorstellungen. Und wenn ich die Vorstellung verändere, komme ich auch zu anderen Ergebnissen. Und indem Lara jetzt diese vergangenen Situationen noch einmal kindgerecht bearbeitet. Also wie hätte ihr Vater jetzt idealerweise reagiert, wenn er in seiner Ressource gewesen wäre? Eben nicht der gestresste, überforderte Vater, sondern ein entspannter Vater, der Zugriff zu seinen väterlichen Ressourcen hat. Dann wäre die Situation ja ganz anders gelaufen. Und indem sie das visualisiert und sozusagen nochmal überschreibt und daraus eine gute Situation macht und dieses Bild, was sie da imaginiert, auch tatsächlich nochmal empfindet und fühlt, verändert sie sozusagen ein Stück weit ihre eigene Vergangenheit. Und indem sie das tut, tritt ein Heilungsprozess ein. Und wenn sie solche Situationen öfter bearbeitet, also auch verschiedene Situationen, bekommt sie ein viel deutlicheres Gespür für ihr heiles Selbst, also für die Lara, die sie eigentlich ist, nämlich die Lara, die okay ist, die willkommen ist und die durchaus auch mal Fehler machen darf.
Dann geht's mir gut.
Ja, wenn du jetzt mit diesem Gefühl, in dem du jetzt gerade bist, dir vorstellst, du ziehst in eine neue Stadt. Wie geht es dir dann?
Ich freue mich eigentlich drauf.
Aha. Also eine ganz andere Erwartung.
Ja, voll.
Mhm. Und eigentlich äußerlich hat sich nichts verändert. Du sitzt immer noch hier in diesem Raum. Na?
Ja.
Dein ganzes Leben, also alles da draußen, die Fakten sind immer noch haargenau dieselben. Aber du hast innerlich eine Einstellung zu dir selber verändert, zumindest für diesen Moment. Die wird jetzt nicht ewig halten, aber du kannst das üben und wieder üben und üben. Und damit entstehen völlig andere Bilder für die Zukunft in deinem Kopf. Dass du dich da integrierst, dass du neue Leute kennenlernst, dass es total spannend werden kann, dass das Studium Spaß bringt,
ja.
Dass du eine nette Lerngruppe hast, ja, dass ihr abends was gemeinsam unternehmt, was auch immer. Ja, ganz, ganz neue Bilder. Einfach nur, weil du die Einstellung zu dir selber verändert hast. Und zwar richtigerweise. Darum geht es ja. Das, was du jetzt gefühlt hast, ist wesentlich realistischer als das, was du am Anfang des Gesprächs gefühlt hast. Du bist jetzt viel mehr in der Realität als am Anfang des Gesprächs.
Ja, das stimmt.
Weil es geht nicht darum, dir irgendwas einzureden, was gar nicht ist.
Ja.
Deswegen habe ich auch gefragt im Gespräch und danach gebohrt, ob du tatsächlich auf Ablehnung stößt. Weil es gibt Menschen, die auch aufgrund ihrer vergangenen Prägung unglückliche, vielleicht manchmal auch aufgrund Veranlagung, was auch immer, oder beides ist ja oft, tatsächlich anecken immer wieder. Und dann ist es wichtig, daran zu arbeiten. Ne? Ja. Daran kann man ja auch arbeiten. Ne? Was sind das für Verhaltensweisen, mit denen du vielleicht immer wieder aneckst? Ne? Wieso? Aber das war ja gar nicht nötig. Es war ja bei dir nur eine Fehlkalkulation deines Gehirns aufgrund vergangener Erfahrungen. Die ja. Aber in die Kindheit, die in der Kindheit liegen.
Ja, das stimmt. Also ich meine, klar ecke ich manchmal an, aber ich glaube,
tut jeder.
Ja, also ich glaube, dass, wenn ich jetzt das auch betrachte, ist das meistens auch mit Menschen, mit denen möchte ich gar nicht irgendwie zusammen sein oder überhaupt Zeit verbringen. Deswegen glaube ich, ist das dann okay, dass
richtig.
Man da einfach aneckt. Ja. Und also klar gibt es manchmal Menschen, die ich gern habe und die mich vielleicht dann nicht so zurück gern haben, aber die mögen mich meistens trotzdem auf irgendeiner anderen Ebene dann. Also das schon, dass mich jemand so gar nicht leiden kann, den ich total toll finde, habe ich nicht oft.
Ja, das Wichtigste ist, dass du aufhörst, dich mit den Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast, zu identifizieren, in dem Sinne, dass du dafür die Verantwortung übernimmst. Ich war ein zu lautes Kind, heißt, ich bin schuld.
Ja.
Sondern dir mit dieser Übung, die wir eben gemacht haben und die du auch auf viele andere vergangene Situationen anwenden kannst, sowohl mental, also wirklich theoretisch, also vom Kopf her kognitiv, aber auch gefühlt, und das beinhaltet die Übung ja auch, klar machst, dass du völlig okay warst und dass deine Eltern überfordert waren, also dass bei ihnen die Verantwortung liegt. Und dass du okay warst als Kind, was ja nicht heißt, dass du nicht Fehler gemacht hast als Kind oder dich mal daneben benommen hast, das ist ja völlig normal. Aber in deinem Wert, in dem Kern deines Wesens, mit allem, was zu dir gehört, mit deiner Vitalität, mit deiner Lebendigkeit, völlig in Ordnung bist. Und deine Eltern haben das ja auch nicht gewollt. Es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, deine Eltern haben nur Mist gebaut, die waren halt auch gestresst und überfordert. Es ist dann die tragische Unwissenheit oder die tragische Überforderung deiner Eltern. Aber es lässt deinen Wert und dein So-Sein, so wie du bist, völlig unberührt. Und je öfter du dir es auf einer tiefen, auch emotionalen Ebene klar machst, desto realer wird es auch. Und dann kannst du dich in diese neue und richtige Realität begeben und wirst nicht immer von der Vergangenheit gesteuert.
Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt das nächste Mal merke, dass ich irgendwie unsicher bin, wenn ich beispielsweise in eine Gruppe gehe oder so, dann kann ich mich ja eigentlich auch einfach mal kurz beiseite nehmen und einfach mal kurz überlegen, warum das so ist.
Genau. Dann, ich sage ja immer ertappen, umschalten, das ist ja immer mein Mantra.
Ja.
Du ertappst dich, ups, ich bin gerade wieder in meinem Schattenkind, in meinen alten Prägungen.
Ja.
Und dann kannst du umschalten auf dein Erwachsenen-Ich und sagen, Moment mal, das ist eine alte Geschichte. Und dann gehst du nochmal rein in so ein gutes Gefühl von Angenommensein. Rein auch nochmal ins gute Gefühl von positiv realistischen neuen Glaubenssätzen, wie ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf auch mal Fehler machen. Ich bin grundsätzlich willkommen.
Mhm.
Holst dir das Gefühl nochmal nach vorne. Verbindest das auch mit deiner Atmung. Entspannst dich, gehst in eine gute innere Haltung und auch äußere Haltung. Und dann, anstatt darüber nachzudenken, wie wirke ich jetzt, interessierst du dich dann einfach für die anderen.
Ja. Ja.
Na? Guckst, ach, wer ist denn noch hier? Ach, was bist du denn für eine? Wie geht's dir? Na?
Ja.
Sonst ist man ja immer nur mit sich selbst beschäftigt.
Es fühlt sich wirklich gut an.
Schön. Und es ist vor allen Dingen auch ziemlich einfach. Also es ist ja nicht so wahnsinnig kompliziert.
Nee, eigentlich nicht.
Ja.
Ja. Es bringt auch, ich hoffe einfach, dass ich dadurch so ein bisschen auch so eine Ruhe finde und auch sicherer werde. Weil ich glaube, es ist das Richtige, umzuziehen. Ich glaube, es ist das Richtige für mich, dieses Studium anzufangen. Ja.
Und auch da kannst du viel mit deiner Vorstellung arbeiten. Du hast hier, als du hier angefangen hast, das Gespräch, war in deiner Vorstellung, waren negative Bilder. Es waren Gefühle und Bilder von Ablehnung. Es waren Gefühle, ich ziehe mich dann in meine vier Wände zurück und bin einsam. Es war ein Gefühl vom großen Verlust des alten Freundeskreises, den du ja nicht verlierst, sondern einfach seltener siehst oder zu anderen Zeitpunkten siehst. Und auch wirklich da mit mentalen Bildern zu arbeiten. Wie du da in die Stadt kommst, wie du an die Uni gehst, wie du Leute kennenlernst, die lächeln, die sich freuen, wenn du sagst, hallo, ich bin die Lara, ja, hallo, ich bin sowieso, fängst du auch an, ja, ich fange auch an, bla bla bla. Also dir auch genau solche positiven Bilder reintust und nicht diese Ablehnungsbilder und von einer einsamen Lara, die irgendwo einsam und verloren in ihrem Zimmer sitzt, freiwillig zurückgezogen, weil sie ja sonst abgelehnt wird. Das sind natürlich Bilder, mit denen du dir Angst und Schrecken einjagst und die aber auch nicht realistisch sind. Wenn sie realistisch wären, würde ich sie dir ja nicht irgendwie abgewöhnen wollen. Ja. Aber sie sind unrealistisch, weil sie auf einer völlig falschen Kalkulation deines Gehirns beruhen. Ja, also, und da dir einfach viel realistischere und damit einhergehend, aber auch viel positivere Bilder machst.
Ja.
Okay.
Ja, danke schön.
Sehr, sehr gerne.
Ja. Es hilft auf jeden Fall sehr.
Gut, jetzt musst du einfach nur noch dranbleiben und üben.
Ja. Klingt gut.
Okay, dann danke dir für das Gespräch.
Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte.
Das war ein sehr schönes Gespräch mit Lara und es hat mir und ich hoffe euch auch mal wieder so deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Darauf läuft im Letzten immer wieder alles hinaus. Also Lara wurde im Grunde genommen von ihren Eindrücken, von ihren Gefühlen aus der Vergangenheit regiert und ihr ist so im tiefsten Inneren klar geworden, dass das alles im Grunde ein bisschen auf falschen Prämissen beruht. Und dass ihre Eltern überfordert waren und nicht sie das falsche Kind. Und indem ihr das immer klarer wird und sie das auch wirklich in ihrem Gefühl verankert, kann sie in die gegenwärtige Realität kommen. Weil die gegenwärtige Realität sind nicht Mama und Papa da draußen, die gestresst und zum Teil auch überfordert sind, sondern dass es da draußen viele Menschen gibt, bei denen sie wirklich auch willkommen ist. Beim nächsten Mal habe ich einen besonderen Gast. Es ist Alyosha Mutadi, den ihr vielleicht von YouTube, Instagram oder als einen der Fab Five bei Queer Eye Germany kennt. Wir sprechen gemeinsam über sein Coming Out, seine Kindheit, Selbstzweifel und das Imposter-Syndrom. Und was das alles miteinander zu tun hat, ergründen wir nämlich in dieser Folge. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Sarah Ihn.